Ja, ich habe wie letzte Folge auch wieder Diana zu Gast. Und letztes Mal haben wir uns ja über was sehr Exotisches unterhalten, nämlich Narkose bei Mukoviszidose-Patienten oder zystischer Fibrose. Diesmal hat sie etwas viel, viel Alltäglicheres mitgebracht, nämlich etwas, was wir hoffentlich alle mehrmals täglich machen. Worüber wollen wir uns unterhalten?
Ja, da sprichst du eigentlich schon den großen wunden Punkt an. Es geht nämlich um die WHO-Sicherheitscheckliste, beziehungsweise den, das ist der Überbegriff, bei uns zusammengefasst im OP oft als das nervige Team-Timeout. Viele hassen ihn, jeder kennt ihn und meistens ist es eben diese nervige Pflichterfüllung. Wenn man ihn richtig durchführt, wird man oft dafür belächelt. Team-Timeout sollte eigentlich zu jeder Narkose oder beziehungsweise Anästhesie und Operation dazugehören. In vielen Kliniken ist es das auch schon, in manchen ist es das immer noch nicht. Aber man kann mal drüber sprechen, finde ich.
Da möchte ich gleich einhaken. In einem OP-Saal, in dem ich mal tätig war, stand ein großes Schild, wo drauf stand: Team Timeout, jetzt auch in diesem Saal. Ich glaube, da sollte einfach auch genau darauf aufmerksam gemacht werden, dass das vor jeder OP sinnvoll sein kann. Aber red ruhig weiter. Das ist ein super wichtiges Thema, wie ich finde.
Ja, diese Zettel mit dem, wie wichtig das Team Timeout ist, hängen bei uns auch in jedem Saal und die werden gekonnt ignoriert. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber so richtig, wie man den richtig machen soll, weiß kaum einer. Also ich habe jetzt gerade diese Woche bei uns in der Abteilung eine Fortbildung zu dem Thema gehalten, wie es eigentlich richtig geht, das Team Timeout zu machen. Und da war für viele Kollegen auch viel Neues dabei, wo die noch nie gehört hatten, dass es eigentlich so richtig geht und da auch was erstaunt waren, wie man es eigentlich machen sollte und könnte man gut in die Welt tragen, finde ich. Also es ist eigentlich jedem bewusst, dass es wichtig ist und wenn man die Leute darauf anspricht, gibt es auch jeder oder jede zu, dass man das ja eigentlich richtig machen muss und so weiter. Aber wer halt schon mal nachts einen Chirurgen mit den Hufen hat schauen hören, der weiß, wie oft schon während des Timeouts der Schnitt gemacht wird oder wie oft auch tatsächlich auf die wichtigen Punkte
Ja,
sogar verzichtet wird.
sehr, sehr, oder viel zu häufig, muss man ehrlich sagen.
Ja, dabei sind es eigentlich gerade diese Situationen, wo es schnell gehen muss und wo es auf jeden Handgriff und gerade auch auf die Kommunikation zwischen den Abteilungen ankommt, wo man sich eben diese 30 Sekunden Zeit nehmen sollte oder diese 45 Sekunden Zeit nehmen sollte, um dieses Team Timeout zu machen.
Ich versuche es immer bei mir im Saal einzufordern, über den Weg. Also ich weiß nicht, bei meinen Narkosen, bei den Vollnarkosen ist es meist so, dass ich vorm Schnitt nochmal Opiat gebe. Also Opiat zur Einleitung und dann halt nochmal vorm Schnitt. Und ich gebe das Opiat und gehe danach demonstrativ ums Tuch rum und stelle mich so hin, dass die Chirurgen mich sehen. Bei Chirurgen, bei denen ich weiß, dass sie es nicht so gerne machen, verschränke ich auch gerne die Arme, hoffe, dass was passiert. Es gibt auch Leute, die das ignorieren können, aber damit habe ich das Gefühl, dass ich eine höhere Quote an Team Timeout-Respondern erreiche.
Ja, also ich mache es tatsächlich ähnlich und ich muss zugeben, dass es auch so einen leicht edukatorischen Effekt hat, wenn die dann, ja, ich weiß ja, wie der Patient heißt und jetzt gibt das Skalpell her und dann schneiden die rein und dann sagen die, oh, der Patient presst. Und dann kann man ja auch mal sagen, ja, hätten wir ein Team-Timeout gemacht, dann hätte das Opiat auch noch Zeit gehabt zu wirken und dann würde der jetzt auch nicht pressen.
Ganz genau.
Warum müssen wir dieses Team-Timeout überhaupt durchführen? Also es ist so, dass weltweit die Inzidenz von unerwünschten Vorkommnissen im Krankenhaus ungefähr bei 10% liegt, was ja durchaus relativ hoch ist. Und von diesen unerwünschten Vorkommnissen ist tatsächlich nachweislich die Hälfte vermeidbar, also ungefähr 50%. Und die wichtigste Rolle bei diesen vermeidbaren unerwünschten Vorkommnissen spielen die sogenannten systematischen Probleme. Das bezieht sich hauptsächlich auf Sachen, die durch Koordination schieflaufen, die nicht stattgefunden hat, oder durch Kommunikation, die nicht stattgefunden hat, die also ein System durchlaufen an mehreren Stellen und an allen diesen Stellen der Fehler nicht gefunden wird. Und das ist genau der Punkt, wo die WHO 2007 damals die Global Patient Safety Challenge eingeführt hat, ins Leben gerufen hat. Deren Ziel es war eben, die Patientensicherheit zu verbessern. Und da gab es eben diese Checkliste, die an den kritischen Punkten eben einmal kurz bremsen soll, damit an mindestens einer dieser drei Stellen dieser systematischen Fehler aufgedeckt werden kann.
Das ist so ein bisschen, was du ja beschreibst, dieses Schweizer Käsemodell, ne? Also du hast drei Scheiben Schweizer Käse mit Löchern drin. Und selbst ohne Team Timeout ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass bei jeder Scheibe die Löcher so übereinander liegen, dass man durchgucken kann. Aber in einem von 10 Fällen oder scheint es dann halt doch so zu sein, dass die Löcher so gelegen sind, dass man durchgucken kann. Und in dem Moment passiert der Fehler. Und durch dieses Team Timeout wollen wir halt möglichst noch eine Scheibe mit vielleicht auch kleineren Löchern davor legen, um das zu vermeiden.
Wow. Es sind so Kleinigkeiten, ne? Der Operateur sagt, wir operieren die rechte Seite, das hat er vom Anästhesisten. Der Anästhesist hat es von der Anästhesiepflege, die Anästhesiepflege hat es von der Schleusenpflegekraft und die hat es von der Station. Mhm. Und keiner von denen hat jemals unter das Tuch geguckt, welches Bein jetzt eigentlich kaputt ist. Ne? Also es wurde immer nur weitergegeben und an keiner Stelle war einer mal gezwungen, aufgrund von zum Beispiel einer Checkliste, die Decke hochzuheben und zu gucken, welches Bein ist eigentlich taub oder schwarz oder was auch immer dann der Fall ist.
Optimalfall ist ja sogar von der Station ein Kreuz auf den Beinen, ne?
Genau. Ja, also diese Global Patient Safety Challenge trägt den schönen Namen Safe Surgery, Saves Lives. Also die sichere Operation rettet Leben und bezieht sich nicht darauf, dass die Operation selbst das Leben des Patienten rettet, sondern dass die Sicherheit, die wir um die Operation herum bauen, dafür sorgt, dass weniger Patientenleben gefährdet werden. Genau, da sind einige verschiedene Maßnahmen eben daraus entstanden und am Ende steht diese Checkliste, die wir als Team Timeout kennen, beziehungsweise die bei in den meisten Kliniken auch mit Team Timeout überschrieben ist und die den Patienten einfach vom Einschleusen bis zum Ausschleusen begleiten soll und an den kritischen Punkten, das heißt also vor Beginn der Narkose, vor dem Hautschnitt und bevor sich das Team, so wie es quasi in der Operation war, wieder auflöst und der Patient den Saal verlässt, einen kurzen Zeitpunkt des Innehaltens und des Sammelns schaffen soll, in dem die Kommunikation verbessert werden soll und systematische Fehler eben aufgedeckt werden sollen.
Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich dieses Vorbeginn der Narkose, wenn ich das mache, regelmäßig zu Irritation bei den Patienten führt. Das soll das ja gar nicht, also ich halte das für richtig. Aber gerade so ältere Patienten, wenn man dann nochmal laut wiederholt, was wir jetzt machen, sind dann ja eher so, ja, wissen Sie das nicht, da steht da doch alles und fühlen sich dadurch eher verunsichert als, oder verstehen nicht, dass man dadurch Sicherheit schaffen möchte.
Wie bei so vielen Punkten im Krankenhaus hilft ja auch hier Kommunikation. Also ich glaube, auch ältere Patienten verstehen das, wenn man sich an den Tisch stellt und sagt, Frau Meier, ich weiß zwar, wer Sie sind und was operiert wird, aber zu Ihrer eigenen Sicherheit und auch zu meiner Rückversicherung würde ich das alles nochmal gerne anhand meiner Checkliste abklären, damit wir auch ganz sicher sind und nicht am Schluss versehentlich der Blinddarm rausgenommen wird, obwohl Sie eigentlich die Mandeln loswerden wollen. Mhm. Und das verstehen die meisten schon. Ich hatte gestern eben mit einer Pflegefachkraft davon gehabt, die hat gesagt, wenn der Patient total genervt ist, weil er zum vierten Mal sein Geburtsdatum sagen muss, dann hat er alles richtig gemacht.
Absolut.
Genau. Die meisten Kliniken, die ich kenne, machen das schon standardmäßig, das Team Timeout. Also als ich angefangen habe damals in der Pflege, das war in der Uniklinik, da kam das gerade auf. Vorher gab es das nicht. Und das war, ich bin alt, es ist lang her. Damals wurden diese Listen eingeführt und alle haben sich gefragt, was soll das? Aber das hat keine, ich sag jetzt mal, 3 Wochen gedauert. Dann war das einfach implementiert und dann war klar, wir machen vor jedem Schnitt ein Team Timeout. Das Abfragen vor OP vor der Narkose hat vorher schon relativ gut funktioniert und das ist halt sehr einzelpersonenabhängig, deswegen funktioniert das meistens schon. Nur der zweite Teil, also vor Schnitt, kenne ich noch einige Kliniken, wo es eben nicht nach Standard durchgeführt wird, sondern eher so nach Gusto, was ja aber, wenn wir gleich noch besprechen, eben nicht den gewünschten Effekt bringt. Und gerade der dritte Teil, das Sign-Out, also dass nochmal über den Patienten geredet wird, bevor sich alles auflöst, da gibt es wenig Kliniken, die ich kenne, die das wirklich konsequent durchführen, obwohl es eigentlich auch ein wichtiger Teil ist und dazugehört.
Ja, absolut.
Die WHO stellt nämlich ihre Checkliste so, wie sie sie entworfen hat und wie sie dann im Endeffekt auch in mehreren Studien evaluiert wurde, zur Verfügung. Die kann man sich runterladen. Man darf die auch anpassen auf das eigene Haus, weil manche Sachen eben einfach auf manche Häuser nicht anwendbar sind. Aber so den groben Aufbau können wir vielleicht einfach mal durchsprechen. Die teilt sich auf in 3 Teile. Das eine ist eben die Einleitung vor der Induktion der Narkose beziehungsweise vor Beginn der Anästhesie, wenn es eben eine regionale oder eine spinale oder was auch immer dann sein möchte. vor OP-Beginn, also vor dem ersten Schnitt, und als dritter Teil das Operationsende, bevor der Patient den Operationssaal verlässt. Und die einzelnen Punkte sind eigentlich, nehme ich mal an, jedem bekannt. Im ersten Teil, der Patient hat die Identität und Ort der Operationsort und die Art des Eingriffs bestätigt und seine Operationseinwilligung gegeben. Also das passiert tatsächlich bei uns auch nicht immer, dass nochmal die Einwilligung überprüft wird. Ich mache mal nichts immer. Die Lokalisation ist markiert, beziehungsweise wenn das nicht anwendbar ist, weil es zum Beispiel, keine Ahnung, ein Appendix ist oder so, da muss ja kein Kreuz dann machen. Das sollte jeder wissen, dass die auf der rechten Seite ist. Hätte ich jetzt links gesagt, hätte ich es rausschneiden müssen. Dann muss die Anästhesie-Sicherheitskontrolle durchgeführt werden. Das bedeutet, ist der Patient nüchtern, sind die Zähhause und Sodbrennen bekannt, diese ganzen Geschichten. Und ist der Patient ans Monitoring angeschlossen und ist das Gerät, also das Narkosegerät und das Monitoring, betriebsbereit? Und statt Monitoring sagt die WHO Pulsoximeter, weil das eben das mindeste Monitoring ist, was wir für eine Narkose brauchen. Theoretisch kann man sogar eine Notsektion nur mit Pulsoximetrie machen. Sollte nicht, aber das ist das, was man eben als Mindeststandard braucht. Und dann werden eben noch die Narkoserisiken abgefragt, also Allergien, Aspirations- und Beatmungsrisiken und Blutverlustrisiken bei Kindern extra und gesondert. Und ob ein adäquater intravenöser Zugang vorhanden ist. Adäquat bedeutet in dem Fall, wenn ich Blutverlust erwarte, muss es ein Volumenzugang sein und ansonsten muss er eben sicher sein und nicht paren. Dann kommt der zweite Teil der Checkliste, also der OP-Beginn vor dem ersten Schnitt. Da kommt dieser eine Punkt, wo man immer auf aufgestellte Klauen bei den Chirurgen trifft. Stellen Sie sicher, dass das gesamte OP-Team sich mit Namen und Funktion vorgestellt hat. Also ich kriege jedes Mal Kloppe, wenn ich das versuche. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, das nur noch dann zu machen, wenn jemand im Saal ist, der nicht bekannt ist. Chirurgin, Anästhesist, Anästhesistin und OP-Pflege haben die Identität des Patienten, die OP-Lokalisation und den geplanten Eingriff und die Lagerung bestätigt. Was ich da spannend finde, ist, dass eben alle drei angesprochen werden, sowohl die chirurgische Abteilung mit Pflege und Chirurgen, als auch die anästhesiologische Abteilung und nicht nur der Chirurg bzw. die Chirurgin selbst, wie es in vielen hauseigenen Teamcamp-Mordzetteln so draufsteht. Der Chirurg oder die Chirurgin sollte nochmal durchgehen, was die kritischen und unerwarteten Schritte sind, wie lange die Operation dauert und was für einen Blutverlust er oder sie erwartet. Die Anästhesie geht das Gleiche nochmal mit den anästhesiespezifischen Risiken durch, welche Reanimationspläne sind vorhanden und was sind die patientenspezifischen Risiken. Und die OP-Pflege muss überprüfen, ob das Instrumentarium vollständig steril und gezählt ist. Dann wird noch darüber gesprochen, ob Antibiose gegeben werden sollte bzw. gegeben wurde und ob noch irgendwelche Röntgen, Ultraschall, MRT etc. Bilder gesehen werden müssen vor der OP. Es gibt ein freies Feld für weitere Kontrollen. Das ist für spezielle OPs, wenn irgendwelches spezielles Instrumentarium benötigt wird oder wenn die OP-Pflege wechselt während der Operation oder sowas. Und der dritte Teil, das sogenannte Sign-Out, ist dann, bevor der Patient den OP-Saal verlässt. Da fragt die OP-Pflege nochmal ab, welcher Eingriff im Endeffekt durchgeführt wurde. Wir kennen das alle, da gibt es irgendeine Angio mit Vorgehen nach Befund und am Schluss weiß keiner, was wird jetzt eigentlich gemacht. Welche Instrumente, Tücher und Tupfer wurden gebraucht und ist alles korrekt gezählt? Sind die Pathoproben korrekt gekennzeichnet und beschriftet mit Namen und Abnahmedatum und Zeit? Und ob es irgendwelche Fehlfunktionen bei den Instrumenten gab, damit man die im Stereo eben einschicken kann. Und die Ärzte, also die anästhesiologischen Ärzte, die chirurgischen Ärzte und die Pflege gehen nochmal alle zusammen als Team durch, was die Hauptaspekte für die Rekonvaleszenz sind und wie der Patient weiter behandelt werden muss. Das beinhaltet Schmerztherapie, weiteres Vorgehen mit Antibiose, ob der ein E-Bett braucht, ob der gleich auf Station kann, wann er entlassen werden kann, damit einfach nichts übersehen wird. Das ist diese ganze Liste.
Was ich spannend finde, weil ich das jetzt aus meiner Alter kenne, bei uns wird noch über Röntgenschutz für Patienten und Personal geredet.
Guter Punkt, ja. Wie gesagt, es ist von der WHO ein Mindeststandard, der vorgegeben ist, diese Liste, der aber natürlich hausintern dann jeweils auch angepasst werden kann.
Scheint das hausintern zu sein, war mir einfach nicht bewusst, dass das dass nur wir das machen.
Finde ich aber keine schlechte Maßnahme, genau. Wie gesagt, das ist bei uns ja in der Abteilung als Fortbildung gehalten. Ich habe auf YouTube ein ziemlich gutes Video gefunden von einer Asklepios-Klinik. Und zwar ist das ein Patienteninformationsvideo, wo dem Patienten quasi gezeigt wird, wie so ein Team-Timeout stattfindet und was da passiert, damit die sich auf ihre Operation eben von zu Hause aus vorbereiten können. Und da machen die das wirklich ausführlich und sehr gut, dieses Team-Timeout, also wirklich ein Musterbeispiel. Und es hat insgesamt 70 Sekunden gedauert. Ich habe die Zeit gestoppt. Und das ist keine Zeit. Also kann man sich leisten.
Absolut.
Auch wenn das jetzt in diese Liste sehr ausführlich klingt. Genau, also das ist die Checkliste, die die WHO so vorlegt. Das muss standardisiert durchgeführt werden. Das heißt, diese Liste sorgt dafür, dass eben einzelne Punkte nicht vergessen oder weggelassen werden. Deswegen sollte die auch in Papierform im OP mit vorliegen. Und der Effekt wurde natürlich auch untersucht. Die haben ein Jahr nach Veröffentlichung eine große multizentrische Studie in 8 Krankenhäusern in Großstädten weltweit, also in 8 verschiedenen Ländern auf der Welt, durchgeführt. Die haben vor Einführung der Checkliste waren 3.733 Patientinnen eingeschlossen und nach Einführung 3.955 Patientinnen und haben die eben hinsichtlich Familienkomplikationen und eben auch Tod innerhalb von 30 Tagen nach der Operation gegeneinander abgeglichen. Und die Ergebnisse waren also wirklich hochsignifikant. Die Todesrate postoperativ von 1,5% ohne die Checkliste konnte auf 0,8% runterkorrigiert werden. Und die postoperativen Komplikationen gingen sogar von 11% auf 7% zurück. Das ist jeweils hochsignifikant. Davon besonders die postoperativen Wundinfektionen, die sich von 6,2 auf 3,4% reduziert haben und ungeplante Revisions-OP, die sich von 2,4 auf 1,8% reduziert haben.
Beeindruckende Zahlen, muss man einfach sagen.
Auf jeden Fall. Und in keinem Verhältnis eben zu dem, was es an wirklich minimalem Aufwand mit sich bringt, das durchzuführen. Dann wurden im Verlauf in den nächsten Jahren weitere Studien eben gemacht, die auch sich auf diese Grundliste der WHO bezogen haben. Und die konnten weiterhin zeigen, dass die Kosten für das Krankenhaus massiv reduziert wurden dadurch. Die mittlere Aufenthaltsdauer hat sich um 0,8 Tage verkürzt. Das ist fast ein Tag pro Patient, den er weniger auf Station liegen musste. Es gab eine deutlich bessere Kommunikation und Wertschätzung im interdisziplinären Team, weil man einfach schon mal miteinander gesprochen hat und miteinander reden muss. Und ganz im Allgemeinen wurde einfach der Umgang mit Fehlern, eine Fehlerkultur und der Umgang mit Sicherheit im Allgemeinen auch geschult. Ja, man hat eben auch herausgefunden, dass in Bezug auf die Morbidität und Mortalität, diese Verbesserung deutlich kleiner auffällt, wenn die Checkliste nur teilweise oder reduziert oder eben nicht standardisiert, also nicht immer in der gleichen Reihenfolge, nicht immer vom gleichen Personal, nicht eben mit Abhaken der Checkliste durchgeführt wird. Das heißt, man sollte sich einfach angewöhnen, das Ganze standardisiert einzuführen.
Absolut. Ein Punkt, den ich jetzt mal ganz willkürlich hier hinausgreifen will, weil ich finde, dass er wichtig ist, ist das Vorstellen der Teammitglieder. Weil ich finde das unglaublich wichtig, dass wir immer wissen, welche Qualifikation hat derjenige, der mit uns arbeitet. Und das ist nicht nur auf den OP bezogen, das können wir genauso gut auf den Rettungsdienst beziehen und das können wir genauso gut auf Intensivstationen beziehen, weil es ja im Zweifel auch bedingt, dass wir wissen müssen, welche Aufgaben können wir einem Teammitglied zumuten und was nicht. Ich denke jetzt an das verhasste Rückenschild Praktikant im Rettungsdienst. Ich glaube, die Praktikanten hassen dieses Rückenschild. Aber es ist so unglaublich wichtig, weil wenn ich als Notarzt dem Praktikanten sage, bereite eine Intubation vor, dann wird das scheitern. Und dann wird das im Zweifel zu einem Patientenschaden führen.
Und genauso auch andersrum, wenn ich eine Formulantin im Saal stehen habe, dann möchte ich wissen, ist die jetzt gerade im ersten klinischen Jahr oder ist sie kurz vorm PJ? Hat die schon mal Medikamente aufgezogen? Kann die das? Kann ich die schicken? Kann ich es nicht?
Absolut. Genau das. Und genau darum geht's. Und es geht ja nicht darum, irgendwen herabzuwerten. Es geht darum, diese Leute vernünftig auszubilden und ihnen die Aufgaben zu geben, die sie auch erfüllen können und sie nicht zu überfordern mit Aufgaben, die sie nicht erfüllen können.
Und andersrum, die Arbeitskraft, die sie eben anbieten können, weil sie schon so und so weit sind, auch nutzen zu können in einer Notfallsituation oder in einer Situation, wo ich jede Hand gebrauchen kann und mir nicht drüber Gedanken machen muss, ob ich die jetzt nur auf den Flur rausschicken kann, jemand anderen zu holen oder ob ich denen gleich sagen kann, du, ich brauche jetzt Adrenol, zieh mir das bitte auf.
Genau. Und deswegen ist es wichtig, das auch einzufordern, zu wissen, wer da mit im Saal ist und wie er ausgebildet ist. Genau. Wobei ich auch zugebe, wenn ich alle im Saal kenne oder auch alle, dann ist das auch ein Punkt, den ich unter den Tisch fallen lasse, wenn wir tagtäglich zusammen arbeiten oder Beispiel, man hat die und im Dienst ist eh nur das gleiche Team die ganze Zeit zusammen, ist das auch der Punkt, wo man denkt, okay, wir haben die drei OPs vorher auch zusammen gemacht.
Prinzipiell gebe ich dir recht, aber ich kenne bei uns im Haus mindestens, sag jetzt mal aus dem Bauch raus, 7 Chirurgen, die zwar wissen, wie ich heiße und dass ich Anästhesistin bin, aber nicht wissen, in welchem Weiterbildungsjahr ich bin.
Okay.
Also auch nicht unter Umständen wissen, was sie mir zutrauen können und was nicht. Und wenn ich dann zumindest einmal sage, wie weit ich bin, oder das zumindest 3 oder 4 Mal gemacht habe, bis sie sich gemerkt haben, sage ich jetzt mal. Jetzt vielleicht nicht bei einer Hysteroskopie, bei einer jungen, gesunden Patientin, aber wenn halt was Großes ansteht, wo es auch mal echt schief gehen kann, sollte man doch zumindest wissen, was kann der andere.
Ja, also, aber das, da finde ich, muss man auch ehrlich mit dem Team umgehen und das ist ein guter Punkt, gerade wenn man etwas zum ersten Mal macht. Also typische Situation ist, man ist im Dienst, der Dienst soll jetzt nicht der Horror sein, aber man kommt ja meistens in Situationen, die grenzwertig sind in Diensten. Und ich glaube, das geht vom kleinen Kreiskrankenhaus bis hin zur Uniklinik. Und wenn man dann ehrlich mit dem Team ist und sagt, hier, ich mache das gerade zum ersten Mal, ihr müsst mir helfen, dann weiß das Team aber auch, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, dann sage ich das viel niederschwelliger, als wenn ich weiß, der hat das schon 20 Mal gemacht. Genau. Von daher ist es für den Patienten gut und es ist für dich selbst gut, da ehrlich mit umzugehen.
Genau. Machen wir mal weiter. Das Team-Timeout sollte, wenn es möglich ist, immer vom gleichen festgelegten Teammitglied durchgeführt werden. Bei uns ist es eben meistens der Anästhesist oder die Anästhesistin, der oder die das Team-Timeout durchführt. Es kann aber zum Beispiel auch der OP-Springer sein oder die Anästhesiepflege. Es sollte, wenn es geht, natürlich jemand sein, der jetzt nicht gerade steril gewaschen ist, weil er ja die Liste abhaken muss. Es gibt sogar Kliniken, wo der OP-Koordinator zum Timeout reinkommt, den Team-Timeout durchführt, das Team-Timeout durchführt. Ich wurde von einem sehr netten Menschen, liebe Grüße an den von der Gasanstalt, darauf hingewiesen, dass es das Team-Timeout heißt und nicht der Team-Timeout. Da habe ich mich ein bisschen geschämt. Da, wo der OP-Koordinator in den Saal kommt, das Team-Timeout durchführt, alles abhakt und dann wieder geht, damit das einfach standardisiert immer vom Gleichen durchgeführt wird. Das ist wichtig, dass das eine Routine reingibt, damit man auch nachts um 3 merkt, oh, es fehlt irgendwas, wir müssen noch irgendwas machen. Das muss echt so ein bisschen ins Stammhirn quasi eingesickert sein. Keine der durchgeführten Studien bisher konnte zeigen, dass aufgrund von einem ordentlich durchgeführten Team-Timeout weniger Operationen durchgeführt würden, was auch Sinn ergibt. Wenn man es wirklich richtig macht, dann sind es 70, vielleicht sind es 90 Minuten, vielleicht sind es 90, es sind 70, vielleicht sind es 90 Sekunden. Unter Umständen sind sogar 2 Minuten, aber selbst wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 7 OPs pro Tag in einem Saal habe, was ja schon ordentlich ist, dann sind bei 2 Minuten Team-Timeout sind das 14 Minuten, die ich verliere. Also ist auf den ganzen OP-Tag gerechnet nicht viel.
Ja, und 7 OPs an einem Tag halte ich schon für sportlich, also in einem Saal.
Wir hatten es schon über die Vorstellung der Teammitglieder, wie es auch oft belächelt wird. Es sind eben aber doch immer mal wieder PJ-Studenten oder eben OTA-Schüler oder OTA-Schülerinnen oder Notfallsanitäterinnen mit im Saal. Und gerade wenn jemand neu dazukommt, also wenn zum Beispiel eine Pausenauslösung dazukommt oder so, ist es einfach auch fair, das Team nochmal vorzustellen, um denjenigen quasi mit zu integrieren, weil der kommt halt frisch dazu, der weiß nicht so richtig, um was es geht. Einfach kurz den Namen sagen, ist nicht blöd. Und ein ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird oder der glaube ich, von vielen auch gar nicht wahrgenommen wird, ist, wenn jemand in so einem OP-Saal, der ja auf Menschen, die das nicht kennen, durchaus schon bedrohlich wirken kann, da gibt es Bereiche, da darf man nicht in die Nähe kommen, das darf man nicht anfassen, dann piepst es ganz laut, dann manchmal wird es ein bisschen hektisch. Und wenn da jemand drin steht und der ist zu einem Zeitpunkt kurz gezwungen, was zu sagen, laut zu sagen für alle im Team, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass, falls ihm später was auffällt, was nicht gut läuft, er auch den Mund wieder aufmacht. Und das ist nicht zu unterschätzen, weil 4 Augen sehen mehr als 2, auch wenn das zweite Paar Augen eben kein chirurgischer Oberarzt ist, sondern nur ein Notfallsanitäter Azubi. Und mein Chef hat vor einigen Wochen ganz treffend gesagt, Hierarchie endet beim gesunden Menschenverstand. Und wenn einem was auffällt, was irgendwie blöd ist, und wenn es nur ist, dass Blut neben den Sauger läuft oder sonst irgendwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der schon gesprochen hat, den Mund aufmacht, größer. Und ich denke, das ist eine Ressource, die muss genutzt werden.
Ich habe ein so halb passendes, lustiges Beispiel dazu. Stichwort Alarmfatigue. Mhm. Also ich meine, wir sind alle gut geprimed auf die Alarme, die wir gut kennen. Ich kenne meine Perfuso-Alarme, ich kenne meine Narkosegerät-Alarme. Da reagiere ich sofort drauf, weil auf diese Alarme bin ich, ist mein Kopf eingestellt. Chirurgische Alarme vom Laparoskopieturm. Wenn der Druckalarm macht, das höre ich auch noch, weil ich war gepresst, der Patient. Ja. Aber chirurgische Alarme, die kann ich ganz gut ausblenden. Und dann hatten wir die Situation, dass es plötzlich angefangen hat zu piepen. Nicht sehr laut, aber im OP-Saal hat zu piepen. Und weder der Chirurg noch ich haben da so richtig drauf reagiert, weil jeder von uns dachte, das wird ein Alarm des anderen sein. Bis in dem Fall der OP-Springer drauf gekommen ist, dass es die Klimaanlage war, die in dem Moment defekt war. Aber das Witzige war, dass ich tatsächlich da saß und dachte, okay, ich habe diesen Alarm nicht mal richtig wahrgenommen, bis irgendwer gesagt hat, hier piept doch was, weil für mich war keiner meiner Alarme.
Ja, da können Ohren von außen, die eben das noch nicht gewohnt sind, manchmal ganz praktisch sein. Nur wenn die sich da nicht trauen, was zu sagen, ist halt dumm.
Genau.
Ja, ich glaube, gerade in den kleinen Häusern ist ein großes Problem bei der Implementierung so einer standardisierten Checkliste dieser Gedanke, das haben wir doch schon immer so gemacht. Oder das haben wir doch noch nie gebraucht. Der Punkt ist doch, wir hätten es gebraucht. Also wer weiß, wie viele Füße, Menschenleben, Kinderseelen, was weiß ich was, gerettet werden hätten können, wenn es das schon immer gegeben hätte. Und es gibt ja gute Gründe, warum sowas eingeführt und implementiert wird. Und dieser Gedanke, das haben wir schon immer so gemacht, der ist einfach nie angebracht. Nie. Und ich glaube, da kommt eine Generation gerade nach von jungen Ärzten und Pflegekräften, die solche Dinge eben in ihrer Ausbildung lernen. Was die Alten einfach nicht gelernt haben, weil es das noch nicht gab. Problem ist nur, die Alten haben das Sagen in der Klinik und die Jüngeren müssen eben dann versuchen, an den Positionen, wo sie eben die Hebel bewegen können, die auch so zu bewegen, dass was eingeführt wird. Das wird nicht von jetzt auf gleich passieren, aber vielleicht kann man sich so ein bisschen versuchen, da rein zu gewöhnen, sodass in 5 Jahren keiner mehr fragt, Team Timeout, was ist das denn, brauchen wir das wirklich? Sondern nur noch gefragt wird, warum haben wir kein Team Timeout gemacht, das gehört dazu.
Ich glaube, du hast absolut recht. Ich glaube, dass unsere Generation, alt oder nicht alt, jetzt schon da deutlich sensibler mit umgeht. Manchmal frage ich mich, wenn ich denke, das wird die Zeit wird das Problem lösen, an Generationen gedacht. Welches Problem wird mit uns irgendwann auftauchen, wo die Jüngeren denken, das wird die Zeit lösen? Ja. Finde ich einen spannenden Gedanken.
Ja, ich merke selber manchmal, dass es mir schwerfällt, ich habe ja in der Pflege angefangen und die Pflegeausbildung ist viel, viel weniger evidenzbasiert als die ärztliche Ausbildung. Beziehungsweise damals war es auf jeden Fall noch so. Mittlerweile kommt es ja auch immer mehr mit der Professionalisierung der Pflege. Aber wir haben damals in der Pflege eben noch viel gelernt. Erstens, das macht man halt so. Und zweitens, du machst, was der Arzt sagt.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses super wichtige Thema. Ich hoffe wirklich, dass du recht hast, dass wir in 5 Jahren da weiter sind. Ich befürchte tatsächlich trotz allem Optimismus, dass wir eher über 10, 15 Jahre brauchen, aber es ist vollkommen egal.
Lass mir meine Illusionen.
Für euch ist wichtig, das Team dann auch so wichtig, ja. Und es geht hier um Patientensicherheit und es dauert 60 bis 70 bis 90 Sekunden.
Und es geht um Kommunikation.
Wir brauchen noch ein CME-Codewort.
Genau, das Zauberwort. Pass auf, das Zauberwort ist kein Käsefehler mit Bindestrichen.
Kein Käsefehler. Als CME-Codewort.
Ich wüsste echt gerne, wer damit was anfangen kann oder ob das jetzt für immer ein Insider zwischen uns bleibt.
Das CME-Codewort, kein Käsefehler, zusammen mit den anderen CME-Codeworten auf unsere Homepage eingeben und ihr kriegt 2 CME-Punkte für diesen Podcast. Vielen Dank, Jana. Dir gebühren die letzten Worte.
Danke, dass ich wieder mitmachen durfte. Hat Spaß gemacht.